Ja, hallo Gemeinde Langenfeld. Die Urlaubsgemeinde, wir haben es extra warm gemacht für euch in den letzten Tagen. Wir haben so ein bisschen geheizt, damit keiner friert heute. Und ich hoffe, es geht euch gut. Ganz herzlich willkommen auch alle die, die zum ersten Mal da sind. Wir freuen uns so sehr, dass du da bist heute. Auch, dass du zuschaust aus dem Internet. Herzlich willkommen. Es ist eine große Freude, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, dass jeder etwas mitbringt, dass wir erleben dürfen, wie Jesus Christus unter uns ist. Wisst ihr, ich kann euch sagen, Jesus macht gar keinen Urlaub von dir, von der Gemeinde, von uns. Auch wenn wir das manchmal so denken, so Urlaubszeit, mal ein bisschen Abstand von der Gemeinde, von der Arbeitsstelle, von all den Dingen, die uns so bewegen. Aber Jesus macht keinen Urlaub. Er sagt, ich bin jeden Tag bei dir bis an das Ende der Welt. Welch eine geniale Zusage hat uns Gott gegeben, Jesus gegeben. Und diese Zusage gilt für dich, sie gilt für mich, sie gilt für jeden, der diese Zusage für sich in Anspruch nehmen möchte. Jesus ist heute da, um uns eine Perspektive zu geben, Hoffnung zu geben, neues Leben zu geben. Er ist hier, um uns, um dir und mir zu begegnen. Und vielleicht auch in deiner Einsamkeit oder in den Dingen, die dich gerade beschäftigen und bewegen, da wo du sagst, da geht's mir nicht so gut. Mach mal deine Ohren auf heute und höre, was Gott zu sagen hat in dein Leben hinein. Manchmal ist diese Stimme nur so leise. Die ist nicht so laut und Gott trommelt nicht. Er nimmt da nicht so ein riesen Demoschild oder so ein Verstärker, wo er in dein Leben so hineinbrüllt, sondern Gott spricht leise zu unseren Herzen. Und ich möchte uns mitnehmen heute wieder in das Thema, was uns beschäftigt in diesem Jahr. Unsere Gemeinde, mein Zuhause. Und heute möchte ich darauf eingehen, dass dieses Zuhause bedeutet, dass wir alle Gottes Familie sind. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und dieses Gottes Familie zu sein, das werden wir heute mal so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen und beleuchten. Denn Gott ist ein absolut einladender Gott. So, das funktioniert. Ihr seid nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid zusammen mit all den anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels, ihr gehört zum Haus Gottes, zu Gottes Familie. Das ist der Jahresvers aus Epheser 2, Vers 19, den wir so über unser Thema gestellt haben. Und hier sehen wir ganz deutlich, dass Gott uns nicht als irgendwelche Randfiguren, als Fremde betrachtet, als solche, die draußen sind, sondern als die, die mittendrin sind, die Teil seiner Familie sein. Unser Gott ist ein einladender Gott und er lädt dich und mich ein, Teil seiner Familie zu sein, der Familie Gottes. Und wir werden einfach mal so ein bisschen schauen, was macht eigentlich Familie aus in unserem Kulturkreis und was sieht Gott unter Familie? Familie, der Begriff kommt aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich in seinem Ursprung Hausgemeinschaft. Und zu dieser Hausgemeinschaft zählten damals nicht nur Vater, Mutter und die Kinder, sondern auch die Knechte, die Sklaven, die Angestellten, das Vieh, der ganze Besitz, alles, was zu diesem Haushalt gehörte, das wurde als Familie bezeichnet. Und diese Familie in der heutigen Sicht hat eher die Bedeutung einer Partnerschaft oder einer Gemeinschaft, die durch Heirat, durch Adoption, durch Abstammung, also durch Nachwuchs begründet ist, eine Lebensgemeinschaft. Das ist so unsere Vorstellung in der westlichen Welt von Familien, in unserem Kulturraum. Und in der Regel sind das eben die Erziehungsberechtigten, idealerweise die Eltern und die Kinder, die dazugehören. Und das macht eine ganz, ganz enge Verwandtschaftsbeziehung aus. Familie bezeichnet immer eine Verwandtschaftsbeziehung. Und wir haben auch in unserem Kulturraum sehr unterschiedliche Formen von Familie. Wir haben die Kleinfamilien und wir haben die Großfamilien. Und alle haben gewisse Eigenschaften, Vorteile, Nachteile, Dinge, die dort sich abspielen. Und wenn wir da so die üblichen, ich sag mal klassische Familie sehen zwischen Vater, Mutter, 1, 2, 3 Kinder, die uns häufiger begegnen, so gibt es auch Großfamilien. Und in dieser Großfamilie sind wieder Kleinfamilien enthalten. Das sind Verwandtschaftsverhältnisse aus Brüdern, Schwestern, solche Sippen, die man antrifft, manchmal auch in Gemeinden, dass man dann irgendwann mit der Zeit mal feststellt, ach, der ist noch mit dem verwandt und mit dem und ach du liebe Zeit, irgendwie kriegt man mit der Zeit mit, ja, da gibt es tatsächlich Beziehungen zwischen den Einzelnen und die bilden eine Familie. Und so eine Großfamilie beinhaltet ja auch Menschen, die alleine sind, die noch nicht verheiratet sind oder die nie heiraten werden oder die schon ihren Ehepartner verloren haben und die alleine leben. Und trotzdem gehören sie zu dieser Familie. Und Gemeinde ist genauso wie diese beiden Bilder. Gemeinde ist auf der einen Seite ganz eng und ganz klein, ganz persönlich, ganz eng beziehungsorientiert, so wie eine Kleinfamilie. Und das andere, Gemeinde ist auch eine Beziehung von diesen vielen kleinen Haushalten, die da sind, die eine Familie bilden, die eine Einheit bilden, eine Einheit, die zusammengehören, die zusammenstehen und die trotzdem sehr persönlich, sehr gemeinschaftlich miteinander umgehen. Das ist Familie, das ist Gemeinde. Gemeinde muss auf der einen Seite groß sein. Wenn Gemeinde in dieser Gesellschaft, in unserem Kulturraum einen Einfluss haben will, muss Gemeinde groß sein, muss Gemeinde wachsen, muss Gemeinde Einfluss haben. Das bedeutet natürlich, dass man sich dann gar nicht mehr so kennt. Also ich glaube, auf diesem Bild sind so um die 40 Personen. Da kannst du noch so die Namen von jedem im Kopf behalten und du weißt noch, wer dein Cousin ist und deine Cousine und dein Onkel und deine Tante und so weiter. Aber wenn diese Familie größer wird, 200, 400, 1000 oder noch mehr, dann wird das schon richtig schwierig. Und trotzdem ist es eine Familie. Aber damit Familie auch Familie ist, muss sie auch klein sein. Und auch Gemeinde muss klein sein, muss kleine Einheiten bieten, in denen wir Gemeinschaft haben können, in denen wir erleben können, was Familie bedeutet. Was ist das Besondere an der Familie Gottes? Also der Gemeinde. Die Bibel bezeichnet ja uns, wir sind Teil geworden im Haus Gottes. Wir sind Teil geworden seiner Familie. Und was ist das Besondere an Gottes Familie? Was zeichnet die Familie Gottes aus gegenüber all den anderen Prototypen oder den Bildern, die wir von Familie sehen, vielleicht auch den Schreckensbildern, die wir teilweise von Familie oder von solchen Dingen sehen und gesehen haben? Ich möchte uns am Anfang ein Wort lesen aus dem Galaterbrief, im 4. Kapitel, ab dem 4. Vers bis zum 7. Vers. Aber zu der von Gott festgesetzten Zeit sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir als Mensch geboren und in den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit Gott uns als seine Kinder annehmen konnte. Ich meine, keiner in unserer, ich sag mal, Familienwelt ist erst befreit worden, um Teil der Familie zu werden. Du bist hineingeboren worden oder du bist adoptiert worden und bist Teil der Familie geworden. Du hast eingeheiratet in die Familie, aber du bist nicht befreit worden. Was bedeutet das, dass wir befreit worden sind als Menschen, die gefangen waren, die gar nicht in der Lage waren, in diese Familie hineinzukommen, um dann als Kinder von Gott angenommen zu werden. Und weil wir nun seine Kinder sind, schenkt euch Gott, oder weil ihr nun seine Kinder seid, schenkt euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Und deshalb dürft ihr jetzt im Gebet zu Gott sagen, aber Vater oder lieber Vater, ihr seid nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Ist das nicht genial? Ist das nicht genial? Der große Gott, der das ganze All geschaffen hat, der alles gemacht hat, der diese ganze Welt geschaffen hat, sagt, du bist sein Erbe. Du kannst zu seiner Familie gehören. Du kannst nah sein. Du musst nicht länger unter einem Gesetz stehen, das dich von Gott fernhält, das dich von Gott entfernt und immer weiter von ihm wegbringt, sondern du darfst angenommen werden als Kind Gottes. Und das Besondere an der Familie Gottes ist, dass nicht wir diese Familie geschaffen haben, sondern Gott hat diese Familie selber ins Leben gerufen. Er hat das Zuhause, das wir Gemeinde oder Kirche nennen, das hat er selber geschaffen. Der dreieinige Gott ist nicht ein abgeschlossener Gott, der irgendwo im Himmel da oben sitzt mit einem Bart und nicht mitkriegt, was auf dieser Welt abgeht, der nicht mitkriegt, was dich betrifft, was bei dir abgeht, was irgendwo auf der Welt abgeht, sondern dieser dreieinige Gott ist nicht abgeschlossen, sondern er öffnet sich für uns Menschen, für dich und für mich. Er hat sich geöffnet und sagt, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Gott will, dass wir Teil der Familie Gottes werden. Er bietet dir und mir diese Gemeinschaft an. Das ist ein Angebot Gottes. Gott zwingt uns nicht da rein. Er spricht, ich habe euch befreit von diesem Zwang, von diesem Gesetz, unter dem ihr steht. Und der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, was das für ein Gesetz ist. Nämlich das Gesetz der Sünde und des Todes. Oder das Gesetz, sich selber besser machen zu müssen. Das Gesetz, alle Gebote zu halten, die wir doch nicht halten können. Das Gesetz, was du niemals einhalten kannst. Das Gesetz, was dich abbringt von Gott und von Gemeinschaft. Das dich hineinbringt in diese Knechtschaft. Und davon hat Gott uns befreit. Und deshalb möchte er, dass wir Teil der Familie Gottes werden. Und alles beginnt nicht damit, dass du und ich, dass wir etwas Großartiges geleistet haben, um jetzt Teil dieser Familie zu sein. Du hast niemanden geheiratet, sodass du Teil in der Familie bist. Du hast nicht irgendetwas hervorgebracht, was dich dann qualifiziert, Teil der Familie Gottes zu sein, sondern das kommt einzig und alleine von Gott. Gott muss dich adoptieren. Gott muss mich adoptieren. Er muss uns annehmen als sein Kind, als sein Sohn oder seine Tochter. Es gibt in der Familie Gottes übrigens keine Enkelkinder. Ich habe das früher oft geglaubt, dass weil ich ja ein Kind von Menschen bin, von Eltern bin, die an Jesus glauben, dass das ausreicht für mich. Dass ich genügend gut bin, gut geboren in diese Welt, um Gott zu gefallen. Aber Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. 1:1. Nicht nochmal über eine Zwischenstation. 1:1. Und wenn du ein Kind bist von gläubigen Eltern oder von einem christlichen Umfeld, dann gilt das für dich genauso. Gott muss dich erst adoptieren, bevor du sein Kind wirst. Und dann sind wir keine Sklaven und keine Angestellten Gottes mehr. Das ist das, was in dem Epheserbrief steht. Er hat uns befreit, damit wir als Gefangene nicht mehr, also dass wir keine Gefangene mehr sind, sondern dass Gott uns angenommen hat und Gott hat uns seinen Geist gegeben, dass wir aber Vater sagen dürfen. Und in den Versen darum herum, da siehst du, dass es da auch um die Sklaven geht, um die Angestellten, die in diesen Haushalten waren. Und die Bibel sagt uns, wir sind keine Angestellten Gottes, wir sind keine Sklaven Gottes, wir sind Kinder Gottes. Wollen wir das einmal bekräftigen und vielleicht einmal sagen, ja, das ist gut oder das ist toll, wir sind Kinder Gottes. Jawohl, das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Du gehörst dem lebendigen Gott als sein Kind. Es reicht nicht, dass du Mitglied irgendeiner Kirche oder einer Religionsgemeinschaft wirst. Das reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, deine eigene Leistung zu bringen oder irgendeinen sakralen Akt in irgendeiner Kirche zu tun. Es geht nicht um Religion, es geht um Beziehung. Es geht darum, ein Kind zu sein. Gott kam zu uns, nicht wir kamen zu Gott. Gott kam zu uns, indem er seinen Sohn gesandt hat. Und dieser Sohn hat sein Leben gegeben, damit wir durch ihn leben können, damit wir durch ihn neues Leben empfangen, damit wir durch ihn, heißt es in der Bibel, die Sohnschaft oder die Tochterschaft empfangen, dass wir die Kindschaft bekommen, damit wir Kinder Gottes werden können. Gott sandte seinen Sohn und er konnte nicht irgendeinen Engel senden oder irgendeinen Menschen senden. Das hätte nicht ausgereicht. Gott hat seinen Sohn gesandt, damit wir durch ihn leben können. Gott hat sich erniedrigt, damit du und ich, damit wir seine Kinder werden können. Gott hat sein eigenes Kind, seinen eigenen Sohn gegeben, damit du und ich Teil der Familie Gottes werden können. Und das macht diese großartige Familie Gottes aus. Diese Familie Gottes brauchte erst ein Opfer, das von Gott ausging, das Opfer für dich und für mich zur Vergebung unserer Sünden, damit wir los von unserer Sünde, los von diesem Gesetz der Sünde, frei Kinder Gottes werden können, angenommen werden können von Gott. Und so groß ist die Liebe, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, wir sind es wirklich. Das steht in 1. Johannes 3, Vers 1. Und hier heißt es, Gott hat uns seinen Geist gegeben und durch diesen Geist kommt etwas in uns hinein. Weißt du, Gott hat dir nicht einen Aufkleber gegeben, Christ, oder hier so ein schönes Schild, wo drauf steht Christ, oder einen Aufkleber für dein Auto, wo du dran zu erkennen bist, dass du Christ bist. Gott hat sich uns nicht nur angeklebt oder uns irgendwas angeheftet und sagt, ja, das ist jetzt gut und daran seid ihr zu erkennen, sondern es ist wie in einer richtigen Familie. In jedem Kind leben die Eltern. Die Gene der Eltern sind in den Kindern. Und Gott hat uns seine Gene gegeben, sein Wesen, sein Leben. Das ist sein Geist. Den hat er in unsere Herzen hineingegeben. Und das macht Familie Gottes aus, dass du wirklich dazugehörst. Gott ist in dir und deshalb gehörst du zu Gott. Du bist nicht hier nur so ein Anwärmer eines Stuhls, sondern du bist ein geliebtes Kind Gottes, wenn du zu ihm gehörst. Das ist der Unterschied. Das hat nichts mit eigener Leistung zu tun, sondern dadurch, dass Gott uns geboren hat. Du bist nicht nur irgend so eine Randfigur, sondern Gott ist mitten in deinem Herzen durch seinen Geist. Und in dir ruft dieser Geist, aber lieber Vater heißt es, lieber Vater in uns. Gott hat aus dir ein echtes Kind Gottes gemacht. Er hat uns verwandelt. Die Bibel nennt das neugeboren. Wir sind neugeboren worden durch den Geist Gottes, dass Gott seinen Geist in uns hineingegeben hat. Und alles das geschieht nicht durch meine Leistung, sondern alleine durch die Leistung Gottes. Gott hat alles getan, damit du sein Kind werden kannst, damit ich sein Kind werden kann. Es ist einzig und allein das Handeln Gottes, was du und ich nur noch annehmen müssen, wie ein Geschenk. Wie ein Geschenk nimmst du dieses Handeln Gottes an und sagst, ja, Herr Jesus, ich nehme dein Opfer an und ich möchte dein Kind werden. Ich möchte ein Kind des lebendigen Gottes werden. Das, was überall gepredigt wird, in vielen Kirchen, in ganz vielen Religionen, in Religionsgemeinschaften, in Sekten und wo auch immer, ist das Gegenteil. Es sagt uns, du musst selber etwas tun. Du musst es so machen wie der Münchhausen. Der Münchhausen ist jemand, das ist der Einzige, den wir kennen, aber wir kennen ihn als den Lügenbaron. Das heißt, alles, was du so von ihm hörst, ist letztlich eine Lüge. Das war der Einzige, der es geschafft hat, sich und sein Pferd, das tief im Sumpf im Morast hing, am eigenen Zopf, am Haar herauszuziehen. Er hatte richtig stabile Haare und konnte sich so rausziehen. Und man sieht schon, wie hoch das Pferd ist. Und dann hat er es geschafft, das so wieder auf den festen Grund zu stellen. Und das verlangt jede Religion von dir, dass du das machst. Du steckst bis zum Hals im Morast deiner eigenen Schuld, deiner eigenen Sünde. Und die Religion sagt dir, mach dich besser, tu Gutes, tu Gutes. Geh in den Gottesdienst, besuche den Gottesdienst, spende dein Geld für gute Sachen, damit du ein reines Gewissen hast. Mache viel verschiedene religiöse Übungen und die sind in jeder Religion anders. Bei den einen musst du meditieren, bei den anderen musst du dich richtig kasteien, bei den anderen darfst du gewisse Zeiten das nicht essen und das nicht tun, da musst du das tun und jenes tun und es gibt ganze Bücher voll und ganze Bibliotheken voll mit Anweisungen, was du zu tun hast an religiösen Übungen. Und Religion sagt dir, du musst selber deinen inneren Schweinehund besiegen. Das Böse, was in dir drin ist, musst du selber raustun, dass du so gut wirst, dass Gott dich annimmt. Und manche glauben ja auch und manche Religionen lehren das auch, verzichte doch auch auf alles um dich herum, damit du Gott gefällst, auf alles, was von dieser Erde ist. Und ich darf dir eins sagen, es geht nicht in der Familie Gottes um Religion. Um all diese Dinge geht es überhaupt nicht. Wenn ich in einer Beziehung bin, in einer Liebesbeziehung mit meiner Frau, mit meiner Tochter, dann ist das Geben, dann ist das Gute tun, dann ist das, was ich dem anderen tue, ein Ausfluss meiner Liebe zum Nächsten. Und nicht ein Gesetz, wo drin steht, wenn du in eine Ehe gehst, hast du 75 Dinge zu tun und dann nochmal 85 und die anderen 95. Dann, wenn du die auch noch machst, dann kriegst du 3 Sternchen, dann bist du der Top-Ehemann. Und dann wissen wir alle, was passiert. Bei Nummer 3 wird es schon schwierig und bei Nummer 5, da hört es schon auf, das durchzuhalten. Wenn es nicht aus deinem Herzen kommt, und dein Herz kann dich auch zu Entscheidungen bringen, Dinge zu tun, die du nicht gerne tust. Vielleicht bist du ja geizig und sagst, ich behalte mein Geld lieber für mich. Aber weißt du, dass der Geist Gottes uns verändern kann und diesen Geiz verändern kann in Großzügigkeit? Vielleicht bist du jemand, der gerne die eigene Ehre will und sagt, Mensch, Hauptsache, ich werde gesehen und die Strahler leuchten auf mich. Weißt du, dass der Geist Gottes dich so verändern kann, dass du hinausstrahlst? Dass die Strahler nicht immer auf dich gerichtet sind, sondern dass du ein Strahler der Liebe Gottes wirst. Jemand, der aus dem das herausfließt und so weiter. Wir sind Gottes Kinder und wir sind in einer Beziehung zu Gott. Familie Gottes bedeutet nicht Religion und Sklaverei, es bedeutet Beziehung. Nicht Leistung, sondern Beziehung. Seine Kinder sind keine Arbeitssklaven. Wenn du im Reich Gottes bist, bist du nicht ein Arbeitssklave Gottes. Du bist neugeboren durch den Geist Gottes in die Familie Gottes und du sollst mit ihm leben, mit Gott leben und wir sollen miteinander leben. Und wenn wir eine Kirche sind für die ganze Familie, das ist ja immer unser Spruch, der unter Christengemeinde Langenfeld drunter steht, dann bedeutet das nicht nur, dass wir exklusiv für Familien sind, sondern das bedeutet, dass wir Familie Gottes sind. Und weißt du, das ist so schön, wenn Menschen zu mir kommen, und das noch lassen, ich mache das selbst. Kannst du das wieder zurückmachen, danke. Kannst du das wieder zurückschalten? Wenn ich höre, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ich bin hier in diese Gemeinde gekommen und ich bin so lieb aufgenommen worden, ihr seid meine Familie, dann bewegt das mein Herz, dann berührt das mein Herz, dann berührt das unser Herz. Das ist etwas, was wir als Gemeinde wollen, wofür wir als Gemeinde arbeiten, wofür wir als Gemeinde stehen, dass wir Menschen aufnehmen in die Familie Gottes. Und dass Menschen sagen, hier bin ich zu Hause, hier bin ich angekommen und hier merke ich, dass das eine Familie ist. Und die Frage ist, können wir die Folie wieder zurückmachen? Okay. Was ist in einer Familie wichtig? Was bedeutet es, Familie Gottes zu sein? Das ist die dahinter ist. Vielleicht ist es möglich, dass der Fokus drauf, dann kann ich das selber zurückschalten. Okay, dann machen wir es ohne. Was ist an einer Familie wichtig? Es gibt drei Dinge, drei Worte, die ich als wichtig identifiziert habe für jede Familie, für eine Familie, die du lebst, die du bist und für eine Familie, die wir als Gemeinde Gottes sind. Der eine Begriff bedeutet, dass wir aufmerksam sind. Aufmerksam sein heißt, den anderen wahrzunehmen und Zeit auch mit dem anderen zu verbringen. Es gibt einen guten Rat von weisen Menschen, die sagen, wenn du Vater bist, dann verbringe 15 Minuten Qualitätszeit jeden Tag mit deinem Kind oder mit deinen Kindern. 15 Minuten. Es geht nicht darum, weißt du, manche sagen, ja, ich bin ja immer für meine Kinder da. Wir sind doch immer da. Wir machen doch alles für unsere Kinder. Nein, es geht darum, 15 Minuten am Tag Qualitätszeit zu verbringen. Es geht darum, 15 Minuten Zeit mit deinem Partner zu verbringen. Die Redezeit zwischen Eheleuten eines normalen Ehepaars ist heute ungefähr 3 Minuten. Das ist so der Schnitt. Du sollst 15 Minuten Qualitätszeit mit deinem Partner verbringen, jeden Tag. Und 15 Minuten Qualitätszeit mit deinem Gott. Wenn du 15 Minuten Zeit mit Gott verbringst, gerne auch immer mehr, aber das ist das, was wir brauchen, dann hörst du Gott zu dir reden. Wenn du mit deinem Kind redest, dann hörst du auch zwischen den Zeilen. Wenn du mit deinem Partner redest, bekommst du mit, was ihn bewegt oder sie bewegt. Diese Aufmerksamkeit bedeutet auch teilzuhaben, teilzunehmen am Leben des anderen. Wie sehr nimmst du am Leben deines Familienmitglieds teil? Wie sehr trägst du die Lasten und die Nöte des anderen, deiner Kinder, deines Ehepartners? Die Lasten, aber auch die Freuden und die schönen Erlebnisse. Es ist so, dass manchmal Menschen in einer Familie was Schönes erleben, Kinder etwas Schönes erleben, und sie haben keine Gelegenheit, es mitzuteilen. Niemand hört ihnen zu. Keiner will es wissen, was sie Schönes erlebt haben oder was sie Schlechtes erlebt haben. Wie ist das denn bei uns in der Gemeinde? Gibt es jemanden, der dir zuhört aus dieser Gemeinde? Oder bist du jemand, der jemand anderem zuhört, der dir sagen darf, was es Schönes gibt in seinem Leben, aber auch das, was ihn oder sie bedrückt? Erlebst du das? Erleben wir das als Gemeinde? Und das ist unser Wunsch und unser Ziel, dass obwohl wir größer werden als Gemeinde, dass es immer Menschen gibt, überall, die dir zuhören und die auch selber sich als solche empfinden und hingeben, die anderen zuhören. Und wie das gehen kann, das geht nur über kleine Gruppen. Das geht nur, wenn wir in einer Kleingruppe sind. Das kannst du nicht machen, wenn du im Gottesdienst mit 150 oder 200 Leuten bist. Da kannst du nicht Anteil nehmen. Du kannst in dieser Großfamilie, kannst du nicht genau wissen, wer gerade krank ist und wer gerade eine Not hat oder wer gerade eine tolle Note geschrieben hat in der Schule. Aber da, wo es die kleine Gruppe gibt, da wo die Tante vielleicht mal der Nichte zuhört und mal zuhört, was sie Schönes in der Schule erlebt hat, da beginnt dieses Mitteilen. Das ist übrigens auch ein ganz großes Geheimnis für unsere Beziehungen. Anteil zu nehmen aneinander. Und Eine dritte Sache gehört zu der Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit bedeutet auch, dass ich den anderen im Blick habe oder auch, ich will das jetzt nicht negativ sehen, beaufsichtige. Kinder müssen wir beaufsichtigen. Die können wir nicht einfach irgendwo rumlaufen lassen, sondern sie müssen beaufsichtigt werden, weil sonst oft etwas Schlimmes geschehen kann. Weißt du, was deine Kinder tun? Weißt du, was sie am Computer sich anschauen? Ist dir das bewusst? Also bei mir läuft das so, dass ich immer mit meinem Computer nur im Wohnzimmer arbeite und nicht irgendwo alleine. Bei mir kann jeder drauf gucken, was auf meinem Bildschirm ist. Und so würde ich es auch mit deinem Kind machen. Und sagen, es gibt eine Stelle, wo wir alle drauf gucken können, was gerade auf deinem Bildschirm ist. Lass dein Kind nicht alleine das tun. Und wir in der Gemeinde erleben das auch, dass manchmal Menschen etwas alleine tun, was nicht gut ist, egal was es ist. Bekommen wir das mit? Ist die Aufmerksamkeit da? Wie können wir in der Gemeinde Aufmerksamkeit leben? All diese drei Dinge, die ich genannt habe, die können wir nur leben, wenn wir in kleinen Gruppen zusammen sind und mitbekommen, was den anderen bewegt. Wir können miteinander reden, auch gerne mehr als 15 Minuten. Du kannst Anteil nehmen, teilhaben am Leben des anderen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du sowas Schönes erlebt hast oder einen Erfolg hast, vielleicht auch in deinem Beruf oder an irgendeiner Stelle, und den anderen, der in deinem Familienumfeld ist, interessiert es gar nicht. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du so bedrückt bist und niemand interessiert sich dafür. Und wir haben kleine Gruppen in der Gemeinde. Und diese kleinen Gruppen sollen uns helfen, in einer wachsenden Gemeinde, wo vielleicht manch einer sagt, ich kenne ja gar nicht mehr alle. Und durch unsere zwei Gottesdienste sind mehr Menschen dazugekommen, die wir alle gar nicht mehr kennen. Und ich freue mich darüber, dass so viele Menschen kommen, die ich nicht kenne. Und wir freuen uns als Älteste darüber, dass so viele Menschen kommen, die wir noch nicht kennen. Denn dafür beten wir die ganze Zeit und sagen, Herr, sende die Menschen, die noch nicht da sind. Für die wollen wir da sein. Und ich möchte zwei Menschen kurz, bevor ich zum Ende der Predigt komme, noch kurz befragen, die uns etwas über diese Kleingruppen erzählen. Darf ich Markus Schmidt und Nathalie Purder nach vorne bitten? Und in diesen kleinen Gruppen ist es so, dass wir dort Interessen teilen. Es gibt unterschiedliche Gruppen und wir werden auch unterschiedliche Gruppen haben, die mehr Möglichkeiten bieten. Wir wollen die Anzahl unserer Kleingruppen erhöhen, damit möglichst jeder sein Interesse oder seine Gruppe von Menschen wiederfindet, mit denen er sagt, ja, hier kann ich diese Zeit miteinander teilen. Wo wir Lasten tragen können, wo wir motiviert werden durch das Gute, was erzählt wird, und wo wir Freunde finden. Menschen kommen in eine Gemeinde wegen eines guten Gottesdienstes, wegen guter Programme. Aber Menschen bleiben in einer Gemeinde, wenn sie Freunde finden. Und Freunde finden wir nicht, wenn wir in einem anonymen Gottesdienst sind oder in zwei oder drei Gottesdiensten, die irgendwie nachher hintereinander stattfinden, sondern Freunde finden wir in der kleinen Gruppe. Und da wollen wir als Gemeinde einladen und da wollen wir etwas tun. Ja, Nathalie, komm mal nach vorne. Ich weiß, dass du in einer Gruppe von jungen Menschen bist und ich glaube, ihr seid im Moment 8 Leute. Und was mich so interessiert, seit wann bist du in einer Kleingruppe?
Ja, also die Kleingruppe existiert ungefähr seit einem Jahr und ich bin auch von Anfang an schon dabei gewesen.
Okay, das heißt, du hast es auf jeden Fall schon mal ein Jahr ausgehalten darin. Das scheint ja schon mal gut zu sein. Und was begeistert dich an dieser Kleingruppe?
Ja, ich finde es einfach toll, dass man sich unter der Woche auch mit Christen treffen kann, irgendwie Gemeinschaft haben kann. Nicht nur sonntags morgens im Gottesdienst, sondern einfach unter der Woche. Und dass man sich persönlich austauschen kann, im Glauben zusammenwachsen kann, Fragen beantworten kann. Ja, das finde ich sehr gut.
Das klingt ja so, als ob das auch was für andere wäre. Warum glaubst du, dass auch noch andere in eine Kleingruppe sollten?
Ja, das eigentlich genau aus denselben Gründen. Auch einfach, weil man Freundschaften knüpfen kann, vielleicht wenn man irgendwie neu in der Gemeinde ist. ist das eine gute Möglichkeit, um ja, Freundschaften zu knüpfen und Kontakte und ja, auf jeden Fall.
Ja, toll, das klingt ja richtig gut. Der Markus Schmidt, übrigens verwandt mit mir, also ne, wenn wir schon bei der Großfamilie sind.
Verschwägert.
ist auch Teil einer kleinen Gruppe und er leitet sogar eine Kleingruppe. Markus, seit wann bist du Teil einer Kleingruppe?
Darf ich ein bisschen ausholen, Michael? Okay. Also, ich bin nächstes Jahr seit fast 40 Jahren Teil dieser Gemeinde hier. Und das freut mich wirklich sehr. Und als ich ganz anfangs in diese Gemeinde kam, da waren etwa, ich sag mal so 50, 60 Leute, Mitglieder in dieser Gemeinde. Und das war eine sehr überschaubare Gruppe. Und ja, über die vielen Jahre hinweg bin ich eigentlich regelmäßig sonntags in dieser Gemeinde gewesen. Anfangs auf der Solinger Straße und dann eben, seit dieses Gebäude hier fertig ist, hier. Und ich hatte irgendwann zwischendurch dann gehört, es gibt in dieser Gemeinde Kleingruppen, damals Hausgruppen. Und für mich war das gar nicht so sehr interessant. Ich habe so gedacht, naja, was soll ich in der Hausgruppe? Ich gehe halt sonntags morgens in den Gottesdienst. Gelegentlich habe ich in Chören, die hier in der Gemeinde ab und zu mal da waren, auch mitgesungen. Und das war meine Teilnahme an dem Thema. Und dann gab es Mitte des letzten Jahrzehnts bei mir eine sehr, 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 wirklich sehr schwierige Phase in meinem Leben. Und damit komme ich jetzt wirklich zur Beantwortung deiner Frage, Michael. Irgendwann hat mich meine Schwester Christine eingeladen, doch mal in die Hausgruppe zu kommen, in eine Hausgruppe zu kommen und da einfach teilzunehmen. Und ich habe mit mir gekämpft. Erstens hatte ich relativ wenig Zeit. Zweitens habe ich auch immer gedacht, naja, was sollst denn du jetzt da in dieser Hausgruppe? Was soll denn das sein? Was gemacht wurde, war mir letztendlich irgendwo klar. Ja, und dann habe ich mich 2005, das ist jetzt also ziemlich genau 10 Jahre her, seither bin ich also in einer Hausgruppe. Und ja, da haben
also,
wir ganz viel erlebt.
Das heißt, du hast es schon mal 10 Jahre ausgehalten.
Ja,
also ein
genau.
Jahr, 10 Jahre, das klingt ja toll. Und du leitest jetzt auch eine Gruppe. Seit wann leitest
ja.
du eine Gruppe?
Ehrlich gesagt habe ich das jetzt gerade nicht wirklich parat. Ich würde sagen, seit 2 Jahren jetzt.
Okay. Und was begeistert dich an Kleingruppe? So ein bisschen hast du ja schon einfließen
ganz,
lassen.
Ganz viel, Michael, ganz viel. Es begeistert mich an einer Kleingruppe, zum einen das menschliche Miteinander, denn das ist eine Gruppe, in der die Menschen sich aufgrund der Überschaubarkeit wirklich sehr gut kennen und kennenlernen. Ehrlich gesagt, als ich so in den ersten Hausgruppen war, haben immer wieder Teilungen oder Multiplikationen stattgefunden. Da waren Menschen drin, mit denen ich im Gemeindebereich, also sonntags morgens, nicht wirklich Kontakt gehabt hätte. Nicht, weil ich nicht interessiert gewesen wäre, aber man hatte einfach wenig Berührungspunkte gehabt. Und so lernt man in einer Hausgruppe Menschen kennen, die ganz, ganz wertvoll sind, die ganz tolle Eigenschaften haben, die, ja, von denen man viel lernen kann. Das ist also etwas, was mich richtig begeistert hat. Aber darüber hinaus eigentlich auch noch ganz, ganz viel anderes. Ich kann von mir sagen, dass mein geistliches Wachstum wirklich eine enorme Beschleunigung erfahren hat, seit ich in einer Hausgruppe bin. Das hat ganz viele Gründe. Es hat Gründe, dass ich viel intensiver Bibel lese. Das hat Gründe, dass ich erlebt habe, was es bedeutet, in Gemeinschaft auch zu beten. Ich habe erlebt, oder wir haben erlebt, dass Menschen, die krank waren, die das in einer Hausgruppe erzählt haben, wo die Hausgruppe einfach nur gemeinschaftlich gebetet hat und die Menschen gesund wurden. Wir haben erlebt, dass Menschen geistliche Gaben bekommen haben in einer Hausgruppe. Wir haben erlebt, dass wirklich Menschen, wie es mir ja auch passiert ist, enorm geistlich gewachsen sind, weil sie eine Intensität erlebt haben, die sie in einem Gemeindekontext, durch eine Predigt nicht erleben können.
Das klingt ja richtig toll. Also da möchte ich auch gerne Teil einer Kleingruppe sein.
Kannst also ich
du vielleicht,
bin wirklich
kannst
begeistert.
Du vielleicht noch jemand ermutigen, indem du sagst, was ja. ist für dich das Wichtigste? Warum glaubst du, dass möglichst alle in einer Kleingruppe sein sollen?
Im Prinzip habe ich es ja schon angedeutet. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man sehr viel möglich, oder andersrum, dass man die Möglichkeit hat, wirklich Kontakt zu anderen zu haben. Denn es ist, je größer eine Gemeinde wird, verhältnismäßig ja anonym. Und diese Anonymität, die ist in einer Kleingruppe natürlich nicht gegeben. Und es ist ganz wichtig, dass man wirklich lernt, miteinander auch umzugehen. Und ich sage mal, ich will da jetzt nicht groß auf die biblischen Hintergründe eingehen, aber in der Apostelgeschichte lesen wir, dass die ersten Christen sich in den Häusern trafen und dort Gemeinschaft hatten. Und genau das letztendlich, denke ich, ist das ganz Wichtige. Also die Frage war, warum soll jemand in eine Hausgruppe kommen? Wenn jemand den Wunsch hat, zu wachsen, wenn jemand den Wunsch hat, Gemeinschaft zu erleben und wenn jemand auch den Wunsch hat, Jesus in Gemeinschaft näher kennenzulernen, dann ist es letztendlich fast grundsätzliche Voraussetzung, in einer Kleingruppe zu sein.
Toll, Dankeschön.
Gerne. Ja?
Lass uns den beiden mal einen Applaus geben. Ja, du hast es eben schon gerade angedeutet, Markus, das Vorbild der ersten Gemeinde ist für uns als Gemeinde auch ein Vorbild. Die erste Gemeinde, die sich gebildet hat, nachdem Jesus in den Himmel ging und auf dieser Erde uns den Heiligen Geist geschenkt hat, da hat sich eine Gemeinde gebildet und diese Gemeinde war vom ersten Tag an, als der Heilige Geist fiel, schon über 3000 Menschen groß. Und dann kamen täglich Menschen hinzu. Und das wurde eine sehr, sehr große Gemeinde. Und diese Gemeinde traf sich in der großen Menge und sie trafen sich in der kleinen Gruppe. Und wir haben in der Gemeinde jetzt schon diverse Kleingruppen und der Begriff Kleingruppe ist das, was wir hier so gesehen haben mit dieser kleinen Familie. Wir wollen nicht, dass diese Gruppen größer als 12 Personen werden, damit wir eben diese enge Gemeinschaft miteinander haben. Und dann machen wir lieber mehr Gruppen, um auch wenn es mehrere Interessensgruppen gibt. Und vielleicht fragst du dich, was läuft da so ab? Und es gibt eben Kleingruppen, die sich darauf konzentrieren, vielleicht die Predigt mal nachzuarbeiten oder ein biblisches Thema durchzuarbeiten, sich auch auszutauschen über Glaubensfragen. Und andere treffen sich zu einem ganz speziellen Zweck. Wir wollen diese Anzahl von Gruppen erhöhen. Wir müssen ungefähr, damit wirklich möglichst alle daran teilnehmen können, bestimmt 3-mal so viele Kleingruppen haben wie bisher. Und das möchte ich auch einmal hier so weitergeben. Vielleicht bist du ja jemand, der sagt, ich könnte mir vorstellen, eine Kleingruppe zum Bereich XY zu machen. Wir haben jetzt auch gerade eine Kleingruppe eingeführt, die nur eine bestimmte Zeit lief, zum Thema Glaubensgrundlagen. Und es gibt welche zum Thema Gebet oder zum Thema, ja, wir wollen mal richtig tiefes Bibelstudium machen. Ich vermisse das vielleicht hier am Sonntag und möchte gerne richtig tiefes Bibelstudium machen. Und so können wir verschiedene Typen von Kleingruppen haben, an denen du teilhaben kannst. Und das Schöne ist, dass wir gemeinsam ein Interesse teilen und dabei auch das erleben, diese Aufmerksamkeit und die Anteilnahme. Die beiden anderen Punkte, die kann ich gerne in einer nächsten Predigt uns nochmal weitergeben, damit ihr nicht zu sehr wegfließt heute. Aber ich möchte dich ermutigen heute. Ich möchte dir Mut machen, die Familie Gottes als etwas ganz Wertvolles und Wichtiges zu sehen und zu erleben. Als etwas Besonderes, als ein Vorrecht, in dieser Familie sein zu dürfen. Und auch etwas, das offen ist, das weit offen ist, das nicht geschlossen ist, sondern wir als Gemeinde, wir wollen offen sein für alle Menschen. Und wenn Markus sagte, dass es vor einigen Jahren eben nur 50 oder 60 Menschen waren, welch ein Segen ist das, dass wir jetzt ein Vielfaches davon sind. Und welch ein Segen wird es sein, wenn wir noch ein Vielfaches von dem sind, was wir jetzt sind. Was für ein Segen für diese Stadt. Weißt du, dass eine große Gemeinde immer das Potenzial bietet, auch für deinen Sohn, für deine Tochter, für deinen Vater, für deine Mutter, für deinen Onkel, für deinen Verwandten, für deinen Chef, für deinen Nachbarn einen Platz zu bieten. Und damit diese Gruppe nicht zu groß wird, wollen wir, dass möglichst viele in kleinen Gruppen sind und dich ermutigen. Und auch dich ermutigen, wenn du überlegst, ja, das spricht mich an und ich kann mir vorstellen, eine kleine Gruppe einmal zu leiten. werden dieses Thema nach den Ferien sicher nicht noch weiter vertiefen und auch deutlich machen. Aber Markus Schmidt, der eben hier vorne stand, und auch Stefan Porder, der heute die Leitung dieses Gottesdienstes hat, die beschäftigen sich gerade damit. Und die beiden dürft ihr ansprechen, auch wenn ihr sagt, wir würden gerne eine Kleingruppe leiten. Wir wollen das fördern. Wir wollen das fördern. Und ich möchte dich ermutigen, auch hier einen nächsten Schritt zu tun und zu sagen, warum nicht? Ich probiere das aus. Auch wenn es nur vielleicht mal für ein halbes Jahr ist und du sagst, ich mache das für ein halbes Jahr. Wir werden Kleingruppen haben, die auch nur bestimmte Zeit laufen und da, dass man auch mal wechseln kann in den Kleingruppen. Aber wichtig ist, dass wir Teil einer kleinen Gruppe sind. Aber vielleicht bist du auch heute Morgen hier und sagst, ich bin überhaupt nicht Teil. Ich bin auch gar nicht Teil von Gottes Familie. Möchtest du nicht heute Morgen Teil von Gottes Familie werden? Darf ich das Lobpreisteam noch mal nach vorne bitten? Möchtest du nicht Teil werden von Gottes Familie? Teil werden von denen, die in die offenen Arme des Vaters gehen? Teil werden von denen, die sagen, ja, ich möchte aus dieser Sklaverei, aus dieser Gottesferne hineinkommen in das Haus Gottes. Nicht als ein Arbeitstier, jemand, der eine Leistung erbringen muss, um dazuzugehören, sondern als ein geliebtes Kind Gottes. Und du bist von Gott geliebt. Gott hat schon seine Liebe bewiesen, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch nichts von ihm wissen wollten. Gott hat schon seine Liebe gezeigt, als du gesagt hast, Gott, du bist mir egal, ich lebe mein Leben so, wie ich es will. Und ich möchte dich auffordern und ermutigen, dass du dir ein Zuhause suchst und sagst, ich möchte auch Teil einer solchen Gemeinde sein, ich möchte Teil einer solchen Familie sein. Ist heute Morgen jemand hier, der sagt, ich habe noch nie mein Leben Jesus gegeben, aber ich möchte so gerne diesen Schritt heute Morgen tun. Vielleicht können wir alle mal so unsere Augen zumachen und derjenige, der das machen möchte, der darf sich einfach melden, ohne dass die anderen das so sehen und mitbekommen. Und keine Sorge, ich werde nichts Peinliches von dir verlangen, dass du irgendwie nach vorne kommen musst oder was sagen musst, sondern möchte nur deine Hand sehen und für dich beten. Ist jemand hier heute Morgen, der das machen möchte? Und sagt, ich möchte in die Familie Gottes gehen, möchte Jesus annehmen. Ich möchte Jesus begegnen. Es gilt auch für dich zu Hause. Wenn du das möchtest, dann schreib uns bitte. Im Internet haben wir das Kontaktformular und wir wollen gerne für dich beten. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ja, ich habe erkannt, dass etwas in meiner Familie klemmt. Dass da was mit meiner Aufmerksamkeit nicht stimmt, die ich der Familie gebe. Oder vielleicht merkst du, da klemmt was mit der Familie Gottes in meinem Leben. Ich gebe nicht die Aufmerksamkeit in die Familie Gottes, die ich hineinbringen sollte. Wen kannst du in den Arm nehmen? Wem kannst du Lasten abnehmen? Für wen kannst du da sein? Ist jemand hier, der sagt, ich habe da was erkannt und möchte heute Morgen da einen Schritt tun? Dann darfst du auch deine Hand heben. Ich möchte für dich beten. Ja, danke schön. Danke schön. Es geht nicht um das schlechte Gewissen, sondern einfach, wenn du spürst, ich möchte das tun, dann möchte ich für dich beten und dich ermutigen in diesem Weg. Herr Jesus, du siehst die Menschen, die heute Morgen einen Schritt gehen wollen, die heute Morgen sagen, hier bin ich, Herr. Ich möchte mehr Aufmerksamkeit in meine Familie hineingeben oder ich möchte Aufmerksamkeit in die Familie Gottes hineingeben. Weil ich merke, dass das mein Auftrag ist, dass das der Plan ist für mein Leben. Und ich danke dir, Jesus, für jeden, der auch heute Morgen hier ist und sich nicht getraut hat, sich zu melden, aber der in seinem Herzen danach schreit, diesen Weg zu gehen. Gott, ich danke dir, dass du treu bist und dass du das Herzensschreien hörst von einem jeden Einzelnen. Gerade auch diejenigen, die heute Morgen ihr Leben dir geben möchten. Danke dir, dass du sie annimmst und dass sie dein Kind werden dürfen und zur Familie Gottes gehören. Nicht durch Leistung, sondern weil du sie adoptierst. In Jesu Namen segne ich jeden Einzelnen, der sich gemeldet hat. Und ich danke dir, dass du diese Menschen zum Segen setzt. Amen.